Inforadio Podcast.
Wirtschaft, Wirtschaft, Wirtschaft. Das Thema zog sich durch die Regierungserklärung Klaus Wowereits in der vorvergangenen Woche. Die Stichworte waren starke Wirtschaft, weiterer wirtschaftlicher Aufschwung, steigende Prosperität. Der Tagesspiegel kommentierte, es liege kein Zauber über diesem Anfang dieser Phase 3 Wowereits. Dass Spannung aufkommen könne in diesem Senat, liege an den unverhofften Chancen der CDU-Senatoren, die Politik als Feld der Möglichkeiten verstünden. Wenn Wirtschaft der Schwerpunkt also dieses Senats ist, dann ist natürlich das von der CDU besetzte Ressort Wirtschaft, Technologie und Forschung besonders wichtig. Senatorin wurde für die CDU die parteilose Sibylle von Obernitz. Geboren vor im März 50 Jahren in Augsburg, verheiratet, Mutter dreier Kinder, Abitur, Volkswirtschaftsstudium in Freiburg und München, Karriere im Bereich der Industrie- und Handelskammern in Augsburg und seit 1997 Berlin. Zuletzt leitete sie die Bildungsabteilung beim Deutschen Industrie- und Handelskammertag, DIHK, ebenfalls in Berlin. Frau von Obernitz, herzlich willkommen.
Schönen guten Tag, Herr Kahle.
Frau Senatorin, wir haben das Gespräch an diesem Freitag aufgezeichnet. Danach gehen Sie zur Grünen Woche. Eine angenehme Senatorinnenpflicht?
Selbstverständlich.
Als Bayerin vor allen Dingen.
Ja, wobei ich jetzt natürlich ganz klar die Berliner Unternehmer und Unternehmerinnen im Fokus habe. Die Frage einer Pflicht, nein, es ist sozusagen für mich eine Frage des Selbstverständnisses, den Unternehmen am Standort, wenn ich dann auf die grüne Messe gehe, im Wesentlichen das Signal zu geben, dass sie in unserem Fokus sind und dass wir Politik auch als eine Art von Dienstleistung mit unseren Kunden, nämlich den Unternehmen, verstehen.
Ich will noch ein bisschen beim Persönlichen bleiben. Sie joggen ja gerne und wie ist denn das? Haben Sie schon angemeldet für den Halbmarathon?
Ich weiß gar nicht, ob es klug wäre, das jetzt korrekt zu beantworten. Insofern lasse ich das lieber offen.
Der ist jetzt geschlossen. Wenn Sie jetzt nicht dabei sind, dann ist es vielleicht zu spät. Dann kriegen Sie nur noch einen Promi-Platz.
Es gibt ja auch noch das Problematische, dass man es ja durchaus auch nachgucken kann. Damit sehen Sie schon meine Antwort.
Aber das sind schon Dimensionen, wo Sie hingehen.
Also wenn ich ausreichend Zeit habe zu laufen, ganz früh morgens oder auch ab und an abends oder am Wochenende, dann würde ich gerne mitmachen. Ich habe es mir vorgenommen, mal sehen. Ich muss allerdings gestehen, dass mein Zeittermin oder mein Terminkalender im Moment so angefüllt ist, dass es ein Stück Kunst ist, sich noch die Zeit rauszuschneiden, um zu laufen. Aber wenn es nach meiner Freude am Laufen geht, dann werde ich alles dran setzen, teilzunehmen und auch dafür vorbereitet zu sein.
Wenn Kinder studieren, dann ist irgendwie, ist jedenfalls meine Erfahrung, dann ist absehbar, die sind irgendwann im Beruf. Und gerade bei Frauen, wo vielleicht das Thema Kinder ja im Leben dann doch noch eine größere Rolle spielt, manchmal als bei Männern, dann bleibt eigentlich nach so einer Phase ja noch eine Menge Leben übrig, sage ich immer. Das heißt, war das auch, was Sie jetzt so machen, so eine Art, jetzt nochmal richtig durchstarten?
Also natürlich ist es ein Vorteil, das ist jedenfalls meine persönliche Erfahrung in diesen ersten Wochen, wenn Sie als Mutter in der Situation sind, dass Ihre Kinder bereits aus dem Haus sind. Ich habe ja eine Kollegin, bei der ist es anders. Ich bewundere das sehr, dass sie das versucht mit sehr viel kleineren Kindern. Aber ich habe auch schon vorher sehr intensiv gearbeitet. Insofern war das jetzt nicht wirklich der Ausschlag. Aber es war sicherlich ein Punkt, mich darauf einlassen zu können, weil ich weiß, dass meine Kinder eben definitiv schon ein Stück auf ihrem eigenen Lebensweg sind.
Hatten Sie eigentlich Bedenken?
Ich hatte relativ wenig Zeit zu überlegen und habe mich in diesen Phasen eher mit den Chancen beschäftigt. Es war nämlich zugegebenermaßen wirklich nur ein ganz kurzer Moment des Innehaltens. Und natürlich hat man auch Bedenken bei so einem Moment. Ich glaube, alles andere wäre eigentlich meiner Vorstellung nach unrealistisch. Aber wenn man auch nicht so viel Zeit hat zu überlegen, gibt es keinen ausgewogenen Abwägungsprozess, sondern eher die Frage, wo sind die Chancen und fühlt man sich diesen Chancen gewachsen? Das war die Grundlage, warum ich Ja gesagt habe. Und für mich ist die große Chance, die Verantwortung übertragen bekommen zu haben, mitzugestalten, dass Berlin ein attraktiver Wirtschaftsstandort wird. Er ist es schon in den letzten Jahren deutlicher geworden. Und die Perspektive, die wir uns vorgenommen haben als Koalition, die hat mich auch mit dieser Schwerpunktsetzung Wirtschaft, das war eigentlich sehr ausschlaggebend, dass ich gesagt habe, ich mache es, weil ich denke, das ist das genau das, was Berlin noch braucht. Die Voraussetzungen sind hervorragend. Und Sie haben am Anfang ja auch auf den regierenden Bürgermeister Bezug genommen. Er hat mit einem großen Werbe in seiner Regierungserklärung am Anfang diese Betonung der sozusagen stärkeren Akzentuierung noch von unserer Politik in den nächsten 5 Jahren auf Wirtschaft in dieser Stadt gesetzt und dabei mitzuhelfen. Das ist der entscheidende Reiz, aber eben, wie gesagt, auch eine hohe Verantwortung, die ich dabei empfinde.
Es könnte ja auch ein Vorteil sein, wenn Sie sagen würden, also Sie sind eine Politikerin geworden jetzt, die sich darum eigentlich nicht unbedingt gerissen hat.
Den Vorteil sehe ich darin, dass ich mit manchen, und das merke ich auch schon in den ersten Wochen, Fragen und Blickrichtungen, Politikgestaltung versuche mit Leben zu erfüllen, die man vielleicht nicht hat, wenn man schon sehr lange in der Politik dabei ist. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch für die Partei von Bedeutung, dass sie den Mut, den sie bewiesen hat, jemanden für das Senatorenamt für Wirtschaft mit diesem Stellenwert als Parteilosen aufzustellen und ins Rennen zu schicken, dass sie sich trotzdem wiederfindet mit einer parteilosen Senatorin. Das ist die Herausforderung für mich.
Ist das Druck?
Nein,
auch von der CDU?
Nein, das erlebe ich nicht als Druck, sondern das erlebe ich als ein sich gegenseitig aufeinander einlassen. Das ist ein Prozess. Wir haben sozusagen zueinander Ja gesagt. Jetzt geht es darum, dass die Partei die Parteilosigkeit als Chance begreift und ich den Hintergrund der Partei für mich als Chance begreife.
Aber das würde ich gerne nochmal näher betrachten. Also diese Parteilosigkeit als Chance, worin besteht diese Chance?
Es gibt mehrere Facetten, die diese Chance bedeuten. Eine davon ist, dass ich ja nicht schon jahrelang in der Opposition war und deswegen ganz bestimmte, eigentlich aus der Opposition herausgegebene Fragestellungen oder auch Antworten nicht in mir trage, sondern mit einem fremden, sozusagen nicht durch diese Zeit sozialisierten Blick daherkomme. Das, denke ich, ist eine Chance. Die zweite Chance ist, auch weil ich eben nicht jahrelang in der Opposition war, dass ich vielleicht in mir selbst weniger Hürden überwinden muss, um mich in der Koalition zurechtzufinden, weil ich uns von vornherein in einer Form als Partner wahrnehme, was natürlich meine anderen CDU-Kollegen und auch die SPD-Kollegen schon auch tun. Aber wie gesagt, ich kann das leichter und freier, weil ich eben nicht aus Oppositionsarbeit komme. Darin sehe ich eine Chance. Auf der anderen Seite ist es auch ganz wichtig, dass ich natürlich mich so stark, und das weiß die CDU auch, dazu hat sie auch mein ganz klares Agreement und das ist auch meine persönliche Haltung dazu und mein Commitment, dass ich mich natürlich in den wichtigen Fragestellungen, wie wir uns zu bestimmten Themen positionieren, an der Koalitionsvereinbarung entlang in einem Themenfeld bewege, das sehr stark von der CDU besetzt ist und das natürlich auch mittrage und mich da nicht in wesentlichen Dingen gegen die CDU stellen würde. Müsste ich auch überhaupt nicht, weil ich das gut mittragen kann.
Wie arbeiten Sie? Man sagt, glaube ich, über Sie, Sie arbeiten sehr sachorientiert.
Ja, das ist immer besser, wenn es jemand anders über einen selbst sagt, als wenn man das selbst betont. Aber das ist genau mein Ansatz. Ich arbeite sehr sachorientiert und versuche auch im politischen Feld die Verhandlungen auf der Basis von Sache zu machen. Das steht in einem engen Zusammenhang mit meiner Parteilosigkeit. Erlebe aber auch, dass es, wenn man mit Argumenten kommt und sich auch, und das glaube ich ist ganz wichtig, in einer Verhandlung überlegt, wo ist die eigene Interessenlage, aber vor allen Dingen auch, wo ist die Interessenlage des Gegenübers. Und das in die Überlegungen für eine Verhandlungsführung von vornherein mit einbezieht und auch plausiblen Argumenten des Gegenübers offen ist und manchmal sich dazu entschließen kann, zu sagen, das beste Argument zählt, auch mal das meines Gegenübers. Das ist sozusagen meine Philosophie in der Verhandlungsführung und ich habe auch den Eindruck, dass ich da auf durchaus viel Akzeptanz stoße, solange man seiner Argumentation treu bleibt, solange man berechenbar bleibt und auch Verabredungen mal unter vier Augen behält. Das übrigens halte ich auch für einen wichtigen Punkt in der Politik.
Also so dieses Denken in der Politik, also wofür ist das oder jenes ein Symbol, was nutzt mir das, das ist Ihnen fremd?
Ich würde sagen, die Wahrheit liegt in der Mitte. Das ist mir nicht fremd. Sonst würde ich mich, glaube ich, nicht zurechtfinden.
Aber es liegt Ihnen nicht. Es entspricht Ihnen nicht.
Es ist nicht meine erste Priorität, zu überlegen, wo ist der Mehrwert für mich. Wobei ich mal sagen würde, diese Denkweise, da unterscheide ich auch vielleicht ein bisschen zwischen den Geschlechtern. Ich glaube, dass Frauen generell dazu neigen, sachorientiert in erster Linie zu denken, was überhaupt nicht bedeutet, dass Männer nicht genauso sachorientiert denken, aber sie denken vielleicht auch ein Stück mehr mit, welche Auswirkungen bestimmte Entscheidungen auch auf sie haben. Da können wir durchaus voneinander lernen. Ich will das gar nicht ausschließen, dass ich das auch in der einen oder anderen Moment mitdenke, sonst wäre es wahrscheinlich auch ein Zeichen von Naivität. Aber mein Hauptansatzpunkt ist zunächst mal die Sache.
Frau von Obernitz, verstehen Sie meine folgende Frage bitte nicht falsch. Wer Fachleute aus der Wirtschaft zu Recht in der Politik haben will, sollte sich nicht beklagen, wenn sie von der IHK kommen. Ich las nun, Sie betrachteten sich nicht eben so als die Vertreterin der IHK im Senat.
Erstens, ich verstehe die Frage gar nicht falsch. Im Gegenteil, ich kann sie verstehen, weil meine Berufsbiografie sehr stark mit der IHK-Organisation verwoben ist. Da bin ich aber sehr selbstbewusst. Ich denke, die IHK-Organisation als Ganzes ist eine hochprofessionelle unternehmerische Organisation. Und wenn man am Ende 8 Jahre bei der Dachorganisation in verantwortlicher Stelle mitwirkt, ist, denke ich, auch gerade sowohl die Erfahrung über die Unternehmerwelt in Deutschland, die Unternehmensstrukturen in Deutschland, aber eben auch, wie funktioniert Politik auf Bundesebene, eine gute Voraussetzung, um Wirtschaftssenatorin zu sein. Zweiter Punkt, die Frage, sitze ich für die IHK Berlin am Senatstisch? Auch diese kann ich nachvollziehen und ich kann auch an dieser Stelle nochmal ganz frei und entspannt sagen, ich sitze nicht für die IHK am Senatstisch, sondern ich sitze für alle Mitgliedsunternehmen sozusagen hier oder vertrete alle Wirtschaftsunternehmen dieser Stadt, auch die freien Berufe, natürlich auch die Handwerksunternehmen. Insofern denke ich, kann man das schmunzelnd beantworten und von sich weisen, am Ende werden meine politischen Entscheidungen oder sozusagen die Entscheidungen, die ich mit befördere, zeigen, dass ich ein ausgewogenes Politikbild und Unternehmerbild in dieser Stadt haben werde.
Also die Wirtschaftssenatorin von der IHK, einer ihrer Staatssekretäre von der IHK, die Chefin der Wirtschaftsfördergesellschaft Berlin-Partner von der IHK und ihr Ressort ist ja sozusagen die Staatsaufsicht über die IHK. Also kontrolliert die sich jetzt selbst, könnte man ja fragen.
Diese Frage können Sie stellen und das ist auch eine sehr, ja, nein, diese Frage können Sie stellen und mein erster Punkt zu diesem Thema war, dass der Staatssekretär, der aus der Industrie- und Handelskammer, da war er allerdings erst ganz zum Ende und ich sage Ihnen auch gleich, wie ich auf Herrn von Knobelsdorf gekommen bin, aber meine erste Entscheidung war, wie beide Staatssekretäre dann da waren, dass der Staatssekretär Zimmer, der Staatssekretär ist, der das Referat und den Abteilungsbereich für die Rechtsaufsicht auf die Kammern verantwortet, um genau einen solchen Interessenskonflikt auszuschließen. Insofern, ich finde die Frage wirklich völlig berechtigt und hier ist von mir und von uns oberste Sorgfalt gefordert. Das haben wir damit aus meiner Sicht deutlich gemacht und ich sage nochmal, ich selbst war ja 8 Jahre beim Deutschen Industrie- und Handelskammertag, das ist eine lange Zeit und der DIHK ist als eingetragener Verein organisiert, nicht Teil dieser Organisation, die Körperschaft des öffentlichen Rechts ist. Also durch diese zeitliche Distanz, denke ich, kann ich auch deutlich machen, dass ich jetzt nicht unmittelbar hier sozusagen von der einen Seite auf die andere Seite gesprungen bin.
Ich will Sie ja auch nicht verhaften, also was das angeht, aber einfach nochmal rauskriegen, ob Ihnen bewusst ist, dass da natürlich auch eine Menge Minen rumliegen. Also jetzt nur mal ein Beispiel. Sie loben zu Recht, ich kenne das Papier, die profunde Analyse der IHK zu den Potenzialen der Berliner Kreislaufwirtschaft. Das ist auch ein wichtiger Bereich, das sind 8.500 Arbeitsplätze in der Stadt, aber natürlich gibt es hier auch wirtschaftliche Interessen. Denn der Präsident der IHK ist der Chef von Alba und es ist völlig legitim, dass er also natürlich auch seine Interessen damit verfolgt. Sie werden im Aufsichtsrat der BSR sitzen. Eine Tochter der BSR will mit der Firma Remondis in das Papierverwertungsgeschäft einsteigen. Also und Alba Konkurrenz machen, das ist Ihnen bewusst, was für Minen da rumliegen?
A, sind mir die Minen bewusst und B, sage ich Ihnen, warum ich gerade nicht reingetreten bin. Denn zum Thema Kreislaufwirtschaft habe ich genau diese Pressemitteilung rausgegeben, aber Sie haben den zweiten Teil der Pressemitteilung nicht zitiert, der da heißt, dass die Forderung der Industrie- und Handelskammer zu einem eigenen Cluster Energiewirtschaft unsererseits so nicht mitgetragen wird, weil die Voraussetzungen, die wir bei der Clusterstrategie zugrunde legen, nämlich ein bestimmtes Potenzial an Forschungseinrichtungen und Unternehmen aus unserer Sicht derzeit im Raum Berlin-Brandenburg nicht gegeben ist. Also die eigentliche Forderung der Industrie- und Handelskammer habe ich an der Stelle zurückgewiesen und das auch ganz entspannt, wie ich neulich an Schweizer begegnet bin, ihm gesagt. Und wie gesagt, da habe ich nicht den Eindruck, dass ich der Mine ausgesetzt bin, hier keine differenzierte Betrachtung anzustellen. Zum Thema BSR ganz wichtig. Mein Vorgänger war Aufsichtsratsvorsitzender der BSR. Sie konnten sehen, dass ich nicht Aufsichtsratsvorsitzender der BSR geworden bin.
Finanzsenator.
Das ist der Finanzsenator. Die Grundlage für diese Entscheidung ist nicht unmittelbar, sage ich ganz offen und ganz transparent, zu vermeiden, dass hier möglicherweise eine solche Mine sozusagen daraus gemacht würde. Die Grundlage war die Koalitionsvereinbarung für diese Entscheidung. Aber daran sehen Sie auch die Priorität. Ich habe hier ganz klar mich mit Herrn Nussbaum auf eine bestimmte Aufgabenteilung verabredet bei den Anstalten des öffentlichen Rechts und auch bei der Investitionsbank, die einer Logik aus der Koalitionsvereinbarung folgt. Und die Tatsache, dass der Chef von Alba, Herr Schweizer Präsident der IHK ist, war bei diesem Thema, spielt keine Rolle. Und in dem Zusammenhang sind wir eher weiter auseinandergegangen, als wir zusammengekommen wären. Das ist auch ein Beispiel, dass ich sozusagen da, denke ich, genügend Anlass geben werde, auch in Zukunft, dass man nicht die Sorge haben muss, dass die IHK einen zu starken Einfluss in die Wirtschaftspolitik dieses Landes erhält.
Frau von Umels, Frau Senatorin, Klaus Wowereit hat in seiner Regierungserklärung einen irgendwie verräterischen Satz gesagt, finde ich jedenfalls. Er hat wahrscheinlich gar nicht gemerkt, also wie man das auf die letzten 10 Jahre münzen konnte. Wowereit hat nämlich betont, dass man im Umgang mit der Wirtschaft auf Kooperation statt auf Konfrontation setze. Wirtschaft muss also, wie ich einem Wort von Ihnen entnehme, in Berlin spürbarer gewollt werden. Was heißt das?
Das heißt, dass wir uns deutlicher bei den Unternehmen zeigen. Damit fängt es für mich an, dass wir rausgehen, dass wir die Standorte uns angucken, schätzen. Das bedeutet, dass wir bei Anliegen der Unternehmen sehr sorgfältig schauen, wie wir ihnen entgegenkommen können. Und wenn wir es in der einen oder anderen Situation aus bestimmten Gründen nicht können, das auch transparent erklären. Und es bedeutet auch, dass wir in der Stadt dafür werben, dass wirtschaftlicher Aufschwung in der Stadt auch zu anderen Standortveränderungen führt, die vielleicht zunächst nicht nur bequem wirken, die aber am Ende eine unmittelbare Konsequenz von wirtschaftlicher Prosperität sind.
Und jetzt, was heißt das?
Jetzt greife ich das auf, was Herr Wowereit bei seiner Regierungserklärung sehr deutlich betont hat und aus meiner Sicht völlig zu Recht betont hat, dass wir, wenn wir wirtschaftlichen Aufschwung in dieser Stadt haben wollen und wir brauchen ihn dringend, dann müssen wir auch davon ausgehen, dass damit an der einen oder anderen Stelle zum Beispiel an eine Steigerung von Mieten mit einhergeht. Das ist natürlich keine unbedingt populäre Entwicklung. Sie ist aber einer ökonomischen Ratio geschuldet, zu der wir uns alle positiv stellen müssen. Und das ist ein gutes Beispiel dafür, dass wenn wir Wirtschaft in dieser Stadt wollen, dann müssen wir uns auch mit Konsequenzen von Wettbewerb wohlfühlen, arrangieren und sozusagen natürlich diejenigen in die Lage versetzen, möglichst oder viele da in die Lage versetzen, daran teilzuhaben. Aber ich denke, dass wir dann auch ein entspannteres Verhältnis, und auch das habe ich schon ein paar Mal gesagt, zu den Auswirkungen von Wettbewerb entwickeln sollten.
Naja, es wäre natürlich ganz schön, wenn das einhergeht mit der Erhöhung des verfügbaren Einkommens je Einwohner. Das liegt in Berlin immer noch 15% unter Bundesschnitt. Aber davon mal abgesehen, Sie wünschen sich, ich zitiere Sie, einen freudigen Umgang mit Leistung und Unternehmertum mit Selbstständigkeit. Wo muss ich das zeigen?
Das muss ich, denke ich, dabei zeigen, dass wir das richtig zunächst mal an unsere eigene Adresse, diejenigen, die Wirtschaftspolitik und Standortbedingungen in dieser Stadt beeinflussen können, eben unkompliziert, schnell, nachvollziehbar und transparent auf Anliegen bei Existenzgründungsfragen umgehen. Und es bedeutet für mich auch, dass wir die Akteure in der Stadt, bleiben wir mal bei dem Thema Existenzgründung, ein Stück besser miteinander abstimmen. Wir haben eine Reihe von Akteuren in der Stadt und mein erster Eindruck nach dieser kurzen Amtszeit ist, dass wir da auch durchaus Themenüberschneidungen haben. Manche Themen machen manche, gibt's mehrere Anlaufstellen, für andere Themen gibt's noch gar keine Anlaufstellen und die Transparenz darüber, wer macht eigentlich was, kann optimiert werden, damit ein Existenzgründer wirklich relativ schnell weiß, da gehe ich hin für die Frage und zu einer anderen Institution gehe ich für ein anderes Thema und bei der Unterstützung von Wirtschaftsförderung gehe ich zur dritten Adresse. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, also dass auch wir uns in unseren Organisationen, die sich um Wirtschaftspolitik kümmern, eine sehr klare dienstleistungsorientierte Ausrichtung haben und gut miteinander verzahnt sind, sodass es eben nicht zu Doppelungen kommt oder eben an einer anderen Stelle bestimmte Themen gar nicht abgedenkt werden.
Also heißt das, der Kontakt beispielsweise aus Ihrer Wirtschaftsverwaltung heraus in die Wirtschaft ist nicht groß genug? Oder heißt das, dass das alles nicht richtig organisiert ist? Was heißt das?
Also zum einen finde ich vor, dass ein Großteil der Wirtschaftsförderung in Organisationen außerhalb der Senatsverwaltung für Wirtschaft organisiert ist. Mit ganz unterschiedlichen Beteiligungsmodellen von dem Land Berlin.
Und wie jetzt? Also ich stelle mir das so vor, dass die Wirtschaftsverwaltung die Stadt und die Unternehmen aus dem FF kennt. Ist das nicht so?
Darum geht's gar nicht, sondern man hat sich vor vielen Jahren zum Beispiel dazu entschieden, eine Wirtschaftsfördergesellschaft Berlin Partner zu gründen. Sie besteht, wir haben einen Anteil von 45%, 45% private Unternehmen und andere Organisationen, Handwerkskammer, IHK, UVB sind ebenfalls beteiligt. In dieser Organisation liegen ganz klar arbeitsteilig Unternehmenskontakte, Ansiedlungsfragen, des Berlin Location Center als erste Anlaufstelle. Daraus ergibt sich ein Stück, dass unmittelbare Unternehmenskontakte ein Stück dahin kanalisiert werden. Meine Vorstellung ist, dass wir selbstverständlich eine solche Organisation weiterhin behalten, dass wir aber ein Mitwirken und auch die Sichtbarkeit, dass Berlin-Partner ganz stark Wirtschaftsförderung im Namen des Landes Berlin macht, da glaube ich, müssen wir wieder etwas stärker darauf achten. Ja, da ist sozusagen ein Raum entstanden, den auch dann diese Organisationen ausgefüllt haben, sehr gut und professionell ausgefüllt haben. Aber dass dahinter das Land Berlin steht, ich glaube, das müssen wir wieder sichtbarer machen. Bei unmittelbaren Unternehmenskontakten oder wenn wir Unternehmen haben, die sich für den Standort interessieren, dann denke ich, ist es ganz wichtig, dass bei vielen Terminen auch entweder die Staatssekretäre oder die Wirtschaftssenatorin selbst sich dann auch mit den Unternehmen trifft und für den Standort wirbt und hier diese Arbeitsteilung ein Stück neu organisiert wird, was auch die Sichtbarkeit anbelangt.
Na, das ist ja dann die obere Ebene. Also wenn ich nochmal in Erinnerung rufe, Wahlprüfsteine der IHK zur Abgeordnetenhauswahl, Zitat, die Berliner Verwaltung muss in der kommenden Legislaturperiode besser werden und sich von einem Standortnachteil zum Standortvorteil entwickeln. Betrachten Sie das also als eine Aufgabe?
Also ich schließe mich nicht der IHK Berlin an, dass die Berliner Verwaltung per se ein Standortnachteil ist. A, finde ich so eine Bemerkung grundsätzlich zu pauschal. Und im Übrigen kann ich jetzt im Moment nur über meine eigene Verwaltung sprechen. Was ich feststelle, ist, dass wir unter den vielen Mitarbeitern eine Fülle von Fach- und Sachkompetenz haben. Ganz klar bin ich überrascht und auch eine hohe Einsatzbereitschaft. Was wir sicherlich optimieren können, das ist mein klares Ziel und das habe ich auch in verschiedenen Leitungsrunden schon mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei mir gesprochen, ist noch eine etwas adressatengerechtere Kommunikation. Also wie schaffen wir es noch besser, unser ganzes Know-how in der Form auf die Straße zu bringen, dass A, die Unternehmer und B, aber auch insgesamt die Wähler in Berlin merken, was eigentlich an guten Initiativen und die Wirtschaft unterstützenden Maßnahmen aus meinem Haus herauskommt. Wenn Sie mir heute sagen, was machen Sie und man weiß es nicht wirklich, dann würde ich sagen, das kann ich verstehen, dass Sie mir diese Frage stellen. Ich denke, wir müssen deutlicher und greifbarer und konkreter vermarkten, was wir eigentlich tun. Wir sprechen sehr viel über Strategien, über Masterpläne, über Organisationen, über bestimmte Gesprächsrunden und verlieren uns ein Stück über die Dokumentation von Prozessen, wie was zustande kommt. Aber jeden auf der Straße interessiert natürlich, und was heißt es denn am Ende für mich oder für ein Unternehmen? Und da habe ich ein ganz klares Ziel. Wir müssen in der Kommunikation und damit auch in der Wahrnehmung der Unternehmen, aber wie gesagt auch den Wählerinnen und Wählern gegenüber viel greifbarer, handfester und nachvollziehbarer werden.
Ich will Sie jetzt nicht in die Verlegenheit bringen, da irgendwas gegen Ihre Verwaltung zu sagen. Ich meine das ganz generell. Die Berliner Verwaltung altert mächtig. Auch Ihre hat einen sehr, sehr hohen Altersdurchschnitt. Was ja nicht heißt, dass ältere Menschen, ältere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nichts leisten, aber es ist natürlich nicht so richtig gesund.
Vollkommen richtig. Wir haben eine Altersstruktur von knapp unter 50 Jahren in meinem Haus. Das ist, glaube ich, in den anderen Verwaltungen genauso. Aber mir ist ganz wichtig, das ist das Ergebnis einer ganz bewussten Entscheidung der in der Politik Verantwortlichen und aus meiner Sicht auch, ich mag dieses Wort nicht, aber mir fällt im Moment kein besseres ein, fast alternativlose Entscheidung, wenn wir den Anteil der im öffentlichen Dienst Beschäftigten im Land Berlin deutlich senken wollen. Und auf diesem Pfad bewegen wir uns seit vielen Jahren. Dann geht das nur, wenn man betriebsbedingte Kündigungen ausschließt. Und das ist ja sowieso auch beim Thema Beamten gar nicht möglich. Geht
klar,
es nur
dadurch. Klar,
das
ist der dadurch. Soziale Aspekt, aber auf Dauer kann das doch nicht gut gehen.
Nein, wir haben jetzt die Situation, dass wir sehr absehbar einen großen Anteil an Mitarbeitern altersbedingt verlieren werden. Und damit wird jetzt sehr schlagartig, denke ich, eine Verjüngung der Verwaltung stattfinden. Insofern, dieser Prozess ist absehbar. Er ist sicherlich auch für viele in der Verwaltung nicht ganz einfach und er ist sicherlich auch thematisch nicht immer ganz einfach. Aber ich sag nochmal, wir machen das Beste aus dieser Situation und ich habe großen Respekt davor, wenn es gelingt, und da meine ich die anderen Verwaltungen genau wie meine, wenn es uns gelingt, dass wir trotz einer Altersstruktur, wie wir sie haben, einen guten Job machen. Denn es gibt natürlich auch in unserer Situation und auch bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern manchmal den Wunsch, das etwas anders zu organisieren. Aber das geht schlichtweg nicht. Und das Beste aus etwas zu machen, denke ich, ist eine gute Herausforderung.
12:22 zu Gast bei Ingo Kahle. Heute Sibylle von Obernitz, parteilos, Berliner Senatorin für Wirtschaft, Technologie und Forschung. Wie ändert man eine bestimmte Haltung, also Unternehmerfreundlichkeit oder Wirtschaftsfreundlichkeit? Wie kriegt man das in so eine Stadt rein? Da will ich Sie mal abholen bei dem, was Sie bisher gemacht haben im Bildungsbereich. Zitat: Solange jeder zweite Jugendliche den Nachvermittlungsaktionen fernbleibt, kann die Wirtschaft auch nur jedem zweiten Jugendlichen eine Chance geben. Und im rot-schwarzen Koalitionsvertrag steht dann, kein Jugendlicher bleibt ohne Ausbildung. Ist das also gar nicht erreichbar?
Also am Ende kommt es natürlich darauf an, dass wir jedem Jugendlichen, dem wir eine Chance geben, dass er sie auch nimmt. Ich wiederhole das, was Sie gerade gesagt haben. Insofern ist das Ziel der Koalition aus meiner Sicht so zu verstehen, dass wir sehr sorgfältig genügend Ressourcen bereitstellen, dass potenziell jeder junge Mensch in Berlin eine Ausbildung machen kann, weil wir ganz genau wissen, dass man nur mit einer Berufsausbildung auf Dauer sozusagen ein selbstbestimmtes und auch verantwortliches Leben führen kann. Diese Diskrepanz zwischen Angebot und Ergreifen dieses Angebotes, das ist überhaupt kein Berlin-spezifisches Thema. Das ist eine Frage, wie wir es noch besser schaffen, in Elternhäusern und in Schulen dafür zu werben, welchen Stellenwert Ausbildung eigentlich in der Erziehung hat und haben muss und dass wir noch ein Stückchen mehr uns in der breiten Menge bewusst sind, ja, wie viel Perspektivlosigkeit eigentlich damit einhergeht, wenn ich keine Ausbildung mache.
Aber der Koalitionsvertrag verweist ja auch auf die Unternehmen und auf die Verantwortung der Unternehmen. Also wie soll das funktionieren, wenn ein so hoher Anteil doch offenbar eine, so kann man es doch sagen, mangelnde Ausbildungsbereitschaft hat?
Also die Frage ist, wie hoch ist dieser Anteil? Wir sprechen ja hier über einen Teil von ungefähr 10-15% der Jugendlichen eines Jahrgangs. Alle anderen Jugendlichen finden einen Ausbildungsplatz, wollen auch unbedingt ausgebildet werden oder gehen auf weiterführende Schulen und machen Abitur.
Also ja, es gibt sogar einen Mangel. Also die Gastronomie klagt sogar, sie kriegt keine Leute.
Ja. Das ist sozusagen Punkt. Inzwischen bleiben auch Lehrstellen übrig. Ich wollte nur einmal ein gutes Wort für die Jugend einlegen, dass wir nicht zu pauschal sagen, die Jugend an sich nicht, sondern es ist ein ganz bestimmter Prozentsatz, überwiegend eben Jugendliche aus bildungsfernen Schichten. Das ist das Stichwort, was man hier nennen kann. Da geht es nur so, dass wir durch Überzeugungsarbeit versuchen, eben den Stellenwert von einer Ausbildung wirklich hervorzuheben. Und irgendwann kommen da natürlich sowohl Lehrer wie auch Unternehmen an ihre Grenzen. Auf der anderen Seite ist mein Eindruck, dass die Unternehmen, auch das ist nicht nur in Berlin der Fall, aber eben auch sehr in Berlin verstanden haben, dass sie vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung heute Jugendlichen eine Chance geben, in Ausbildung zu kommen, denen sie vielleicht vor 3, 4, 5 Jahren noch nicht unbedingt eine Chance gegeben hätten, weil es in Anführungszeichen genügend Jugendliche gegeben hat. Also ein Stück mehr Bereitschaft, sich an dieser Stelle einzubringen, ist bei den Unternehmen festzustellen. Ich sage aber auch ganz offen, es bleibt ihnen auch gar nichts anderes übrig. Sie sind auch gut beraten, es zu tun.
Ja, aber wenn Sie sagen, also ein junger Mensch ohne Ausbildung hat keine Chance, das heißt doch letztlich, es gibt eine gewisse Ratlosigkeit. Also weil das dann letztlich, das sind ja jetzt schon die Armen von heute und das werden die Armen von morgen sein.
Also der Punkt ist sicherlich, dass wir versuchen müssen, genau zu unterscheiden, was kann Wirtschaft leisten in diesem Thema und was müssen wir als Staat ergänzend leisten. Und ich denke, es gibt eine Grenze, gerade wenn kleine Unternehmen ins Spiel kommen, inwieweit sie sich einklinken können. Ich mache das mal sehr konkret, wenn es darum geht, einen jungen Menschen wirklich über eine gewisse Zeit zu begleiten und ihm klarzumachen, dass es wichtig ist, jeden Morgen bei der Lehrstelle auch pünktlich anzutreten, dann ist es ein Thema, das kann auf Dauer ein kleines Unternehmen nicht leisten. Deswegen haben wir auch in dieser Stadt Strukturen, wobei die Fachfrau für diese Themen meine Kollegin ist und nicht ich. Ich möchte auch da gar nicht zu weit in ihr Terrain vordringen, aber wir haben Förderprogramme hier in der Stadt, sehr gute Förderprogramme, die eben Unternehmen dabei unterstützen, diese Jugendlichen zu befähigen. Im Kern geht es da sehr viel mehr zunächst mal um eine Erziehung zur Alltagstauglichkeit als um eine Qualifizierung im fachlichen Sinne.
Kann man sich eigentlich gar nicht so richtig vorstellen, aber wollen wir jetzt nicht bei dem Thema hängen bleiben, sondern das weiterführen. Über 210.000 Arbeitslose in der Stadt, mehr als 60% haben keine Berufsausbildung. Die Anzahl der Empfänger von Lohnersatzleistungen soll deutlich reduziert werden, laut Koalitionsvertrag. Machen Sie uns doch mal so über den Daumen eine Rechnung auf, wie viele Arbeitsplätze müssten wir denn in der nächsten Zeit schaffen, um also von 12 meinetwegen auf unter 10% Arbeitslosen Quote zu kommen.
Naja, ich meine, wenn wir sagen, wir haben 220.000 Arbeitslose in dieser Stadt und wenn man sich versucht, da in einen einstelligen Bereich zu bewegen, diese Zahl habe ich mal in den Raum geworfen, dann kann sich jeder ausrechnen, wie viel weniger Arbeitslose das sind. Ich kann aber aus meiner Sicht nicht eins zu eins sagen, genau das ist dann die Anzahl der Arbeitsplätze, die wir brauchen. Wir müssen natürlich auch gucken, kriegen wir da möglichst passgenaue Arbeitsplätze hin? Oder müssen wir noch den einen oder anderen dahin qualifizieren? Brauchen wir deswegen mehr Arbeitsplätze? Also nageln Sie mich da bitte nicht ganz konkret fest. Aber wichtig ist doch, dass wir über die Zusammenhänge zwischen Arbeitsplatz schaffen und welches Qualifikationsniveau haben die Arbeitslosen, dass wir den sehen und dass ich da mit meiner Kollegin in einem engen Kontakt bin, übrigens auch natürlich mit der Regionaldirektion. Und klar ist, dass wir, wenn wir genau hinschauen, rausfinden können, wie wir diesen Prozess möglichst gut steuern können.
Seien wir aber optimistisch. Melanie Bär, die Chefin der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Berlin Partner, sagt ja, die Industrie schaut wieder auf Berlin. Nun hat der regierende Bürgermeister hier in der Sendung gesagt, also so ein Wettbewerb um so ganz große Geschichten, also was weiß ich, ein Automobilwerk oder so, den werden wir nicht gewinnen, sondern Industrie ist heute anders. Wie würden Sie das beschreiben?
Ich denke auch, es ist wahrscheinlich ein Traum davon auszugehen, dass wir hier ein Unternehmen dafür gewinnen, einen ganz großen Produktionsstandort hierher zu verlagern, noch dazu innerhalb von Deutschland. Aber was ich mir gut vorstellen kann, ist, dass es Industrieunternehmen gibt, die über erweiterte Investitionen nachdenken und aufgrund von bestimmten Voraussetzungen, die wir hier am Standort haben, sich dazu entschließen, eine solche Investition dann hier vor Ort zu tätigen. Das werden bestimmt nicht Investitionen sein, wo gleich Tausende von Arbeitsplätzen entstehen, aber das ist vielleicht auch gar nicht unbedingt der einzige Maßstab, denn aus jedem Industriearbeitsplatz entstehen drumherum 2 bis 3 weitere Arbeitsplätze. Was meine ich damit konkret? Wir haben hier bundesweit einmalig eine unglaubliche Forschungskompetenz. Und eins ist auch klar, wir haben Hochtechnologien hier. Und insofern ist es ein Anreiz, wenn es uns gelingt, eine große Bekanntheit darüber zu bekommen bei den Unternehmen, die nicht schon in Berlin am Standort sind, zu zeigen, wo haben sie möglicherweise Forschungskompetenz hier, die sie dringend brauchen für Produktinnovationen. Sie damit in Kontakt zu bringen, das sehe ich als eine große Aufgabe, auch von mir. Der Forschungsbereich liegt ja auch in meinem Ressort, um damit wirklich einen konkreten Mehrwert zu schaffen.
Wir haben, das ist richtig, wir haben in Berlin sozusagen die Silicon Alley. Also das ist eine Analogie natürlich zur Silicon Valley. Das ist die Geschichte rund um den Rosenthaler Platz. Und sicherlich ein großes Potenzial eben auch für Start-up-Unternehmen, aber das sind dann eben kleine Unternehmen. Frau von Oberlitz, mich interessiert, wie Sie ordnungspolitisch denken. SPD und Linke haben ja im Wahlkampf die Rekommunalisierung der Strom- und Gasversorgung gefordert. Die Grünen nicht, die CDU auch nicht. Und laut Koalitionsvertrag will das Land Berlin jetzt mehr Einfluss auf die Rahmenbedingungen der Strom- und Gasversorgung nehmen. Da soll sogar eine Institution gegründet werden, Berlin Energie. Also sollen Sie, weil Sie ja dafür zuständig sind, nehme ich mal an, die Rückverstaatlichung der Energieversorgung vorbereiten?
Also zum Thema Zuständigkeit, da ist auch ganz stark natürlich mein Kollege Müller zuständig. Jetzt aber zu Ihrer ordnungspolitischen Frage. Ich glaube, dass wir als Landesregierung dafür verantwortlich sind, eine Situation herzustellen, die möglichst optimal, das heißt sozusagen sicherheitstechnisch optimal, aber natürlich auch ökonomisch optimal für die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes ausgestaltet ist. Ob das mit einer ganz eindeutigen Rekommunalisierung eher gelingt oder durch ein ausgewogenes Maß an Privatisierung, glaube ich, muss man im Einzelfall anschauen. Diese Stadt hat unterschiedliche Erfahrungen gemacht mit beiden Modellen und deswegen ist da, glaube ich, auch eine gewisse Grundskepsis. Und ich meine, wir haben ja auch sozusagen im Moment die Konstellation, das Thema Wasserpreise ist ja gar kein Geheimnis. Hier haben wir eine Art von PPP, die sich sehr bewähren muss im Moment. Public-Private Partnership, die ja durchaus auch im Fokus steht. Und insofern, glaube ich, ist da nicht die Lösung immer entweder alles zurück in Hand des Staates oder alles in private Hände, weil Wettbewerb ist das Höchste. Wir haben, da denke ich, gerade bei den Fragen, wenn es um Versorgung geht, ist größte Sorgfalt gegeben. Und ich kann nochmal sagen, man kann ja auch bei Anstalten des öffentlichen Rechts durch eine gute, straffe Unternehmensaufsicht, so ist es ja auch jetzt verabredet in der Koalitionsvereinbarung, denke ich, eine durchaus sehr effiziente Unternehmensführung erreichen. Deswegen muss das nicht unmittelbar ein privater Anbieter sein. Also da gibt es nicht so schwarz-weiß. Entscheidend ist doch, dass wir sozusagen gute Qualität liefern, zu einem günstigen Preis liefern und das Ganze sicher ist. Und welche Modelle da die richtigen sind, sind dann, wie gesagt, im Einzelfall zu klären.
Frau von Nobels, Ihr Vorgänger Harald Wolff hatte im Büro ein Bild von Karl Marx aufgehängt. Hängt das noch?
Ich bin es schon mehrfach gefragt worden, es war gar nicht Karl Marx. Ich muss gestehen, ich habe relativ schnell entschieden, dass diese Bilder abgehängt werden. Damit ging es mir aber im Wesentlichen zunächst mal darum, Platz an den Wänden zu schaffen für ein Organigramm meines Hauses, weil mein erstes Ziel ist, genau zu wissen, wer an welcher Stelle in meinem Haus arbeitet. Eigentlich habe ich sie spontan abgehängt, weil sie mir nicht wirklich freudig genug erschienen.
Frau von Nobels, aus Ihrem Haus erging die Bitte an die Presse, nur ein bestimmtes Foto von Ihnen zu verbreiten. Das war erkennbar eine Panne. Aber Sie stehen jetzt in der Öffentlichkeit so ein bisschen als eitel da. Können Sie gelassen mit Pannen umgehen?
Oh, wow. Gute Frage.
War geschickt formuliert, ne?
Sehr geschickt formuliert, danke. Klar. Das Kompliment mache ich Ihnen gerne. Ich wachse rein, sagen wir mal so. Aber um es auch ganz klar zu sagen, ich verantworte jede Mail, die aus meinem Haus rausgeht. Dazu stehe ich auch. Und ich hoffe, dass die Menschen, die mit mir zu tun haben, feststellen, dass Eitelkeit absolut nicht mein erstes Ziel in meinem Leben ist. Sonst hätte ich, glaube ich, insgesamt ganz eine andere Biografie.
Frau von Obernitz, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
Ja, sehr gerne.
Das war 12:22 zu Gast bei Ingo Kahle. Heute die parteilose Berliner Senatorin für Wirtschaft, Technologie und Forschung, Sibylle von Obernitz. Nächste Woche Piraten, was sie wollen, wie sie sind. Gast wird sein das Mitglied der Piratenfraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, Christopher Lauer. Für heute, danke, dass Sie uns zugehört haben.